Hallo und herzlich willkommen zum Genderswap Podcast. Ich bin Judith.
Und ich bin Lena. Heute ist unser Thema Utopie Revisited. Und im Medienthema sprechen wir über das Buch von Till Reether. Habe ich noch Hoffnung oder muss ich mir welche machen?
Ja, wir haben einiges noch vorab zu berichten. Also legen wir direkt mal los. Lena, du befindest dich auf einer Shortlist.
Tada. Ja. Genau, und du bist in der Jury.
Aber ich hatte nichts damit zu tun.
Ja, genau. Also, die Vögt haben ja letztes Jahr den Inklingspreis gewonnen für Schildmaid und sind deshalb jetzt in der Inklingspreis-Jury. Und die haben sich dann überlegt bei den Inklingen, dass sie das immer variieren. Und letztes Jahr waren halt Romane und so längere Formate im Rennen und dieses Jahr sind es Kurzgeschichten und Mikroformate.
Der Preis wurde seit 1983 nicht mehr verliehen, also letztes Jahr zum ersten Mal wieder.
Und aber jetzt machen sie nicht wieder.
Ab jetzt wollen sie
so
das
viel Pause
machen. Ja, genau. Also da sind jetzt auch, glaube ich, Leute, denen das wichtig ist und die das gerne jetzt ja, zu einer regelmäßigen Institution erheben wollen. Da wir aber ja so mannigfach verbandelt sind in der Fantastikszene mit Leuten, die Kurzgeschichten schreiben, auch durch Queerwelten und sowas, haben wir dann natürlich gesagt, also wir wären gerne ungern allein in dieser Jury. Also ist da jetzt noch Frances Behrendt von den Inklings dabei und unsere KollegInnen Jule Rosenberg und Anna Zabini sind ebenfalls in der Jury. Also es haben sich immer mehrere Leute jede Geschichte angeguckt, aber wir konnten so ein bisschen gucken, dass wir es so verteilen, dass weder Christian noch ich irgendetwas damit zu tun haben, dass du auf dieser Shortlist stehst.
Ja, und Anna auch nicht, glaube ich. Jetzt gibt es die Shortlist, da stehen neun Texte drauf. Und jetzt, die lest ihr dann jetzt nochmal alle, ne, und diskutiert die, oder?
Ja, genau.
Schon die Shortlist ist für dich ein guter Überblick über coole Kurzgeschichten.
Ja, wirklich. Es war auch einfach super schwer. Ich finde alle Geschichten, die auf der Shortlist stehen, wirklich, wirklich richtig gut.
Ja. Genau, es ist auch noch von Eva Moore, Medusas Lachen aus Queerwelten dabei. Also
auch damit hatte ich nichts zu tun, aber es freut mich sehr.
Nee, genau, aber das hat mich auch einfach sehr gefreut. Also genau, weil da hatten wir zumindest auch als LektorInnen und Herausgebende was mit zu tun. Mhm. Ja, genau, wir verlinken mal die Shortlist, könnt ihr mal schauen, was noch draufsteht. Alles lesen davon und dann werden wir im September berichten, wer denn den Preis bekommen hat.
Ja, dann gab es Patreon-Content wie jeden Monat. Im April gab es eine Hörprobe aus Anarchie Lyrique 1930. Ich habe ja das gesamte Buch als Hörbuch eingesprochen und ich glaube, ich bin mir jetzt unsicher, ob es Prolog und vier Kapitel sind oder die ersten fünf Kapitel und Prolog. Irgendwie sowas, so um den Dreh fünf Kapitel gab es im April auf Patreon. Und das gesamte Hörbuch gibt es auch auf Patreon. Es gibt bei Patreon auch die Möglichkeit, einen Shop einzurichten, auf dem man digitale Dinge verkaufen kann. Und es haben ja alle Leute, die das Buch oder das E-Book unterstützt haben, per Kickstarter, haben auch das Hörbuch bekommen. Also es war ja so ein Stretch Goal und deswegen war das kostenlos dabei. Aber alle, die das jetzt darüber hinaus halt gerne käuflich erwerben wollen, können das im Patreon-Shop tun. Verlinken wir in den Shownotes.
Genau, ansonsten ist es eigentlich die Kohle 1930 nach vielen Wirren und Irren, letztendlich erschienen und verschickt. Also wenn ihr das euch näher interessiert, könnt ihr mal in den letzten Newsletter schauen. Da hat Judith ein bisschen berichtet, was alles so schief ging, bis es dann nun endlich bei den Leuten angekommen ist. Aber jetzt ist es erschienen und hoffentlich überall angekommen und auch weiterhin käuflich erwerblich.
Ja, die Post hält mannigfache Teufeleien auf Lager.
Ja, wirklich. Genau, und im Vogt & Friends Slack gibt es auch einen Lesekreis gerade zum Buch.
Da lehnt sich natürlich auch ab und zu rein.
Auf jeden Fall kann man da gerade gut noch dazukommen, aber wir sind erst bei Kapitel 1 bis 4.
Ich habe noch eine Nachmeldung zu Anarchie Lyrique, nämlich der erste Teil ist jetzt tatsächlich pünktlich ausverkauft bei Fischer. Sie haben aber entschieden, eine Premiere quasi, sie haben entschieden, es nachzudrucken, weil Teil 2 erschienen ist. Und das freut mich natürlich total, weil ein sehr gutes Timing von uns, weil es wurde uns auch schon gesagt, ohne Teil 2 hätten sie es nicht nachgedruckt. Also dann wäre es jetzt einfach vergriffen und wie all unsere anderen Bücher, also ziemlich all unsere anderen Bücher, nur noch als E-Book oder halt gebraucht erhältlich. Und deswegen freue ich mich mega, dass sie es tatsächlich nachdrucken. Dadurch ist es aber im Moment tatsächlich auch wohl im Buchhandel, es sei denn, die haben halt noch irgendwo ein Exemplar rumstehen, ist es im Moment nicht erhältlich und man kriegt es erst ab Mitte Mai wieder. Und die haben auch keine mehr. Also wir hatten da auch nochmal massenhaft bestellt, irgendwie 150 Stück oder so, um sie beim Crowdfunding zu versenden. Und das scheinen die letzten 150 Stück gewesen zu sein, die sie aus dem Lager haben kratzen können. Und jetzt wird es neu gedruckt.
Auch noch nicht gedruckt ist die Queerwelten 14, aber wir sind da gut dabei an der Arbeit. Magazin und die Texte sind alle schon recht weit und das Cover gibt es ja auch schon. Das kann man im Shop auch schon sehen und man kann sie auch schon vorbestellen, die Ausgabe. Und im Juni wird sie irgendwann erscheinen, also passend zum Pride Month. Welcher Juni das jetzt genau sein wird, das wissen wir noch nicht, aber im Juni auf jeden Fall. Und ihr könnt sie vorbestellen und ihr könnt sie auch abonnieren.
Ja, wie immer, sehr gerne abonnieren. Du hast viel zu tun diesen Monat.
Haha, genau, also die nächsten 2 Wochen auf jeden Fall noch. Genau, ich habe nämlich wieder meine Schreibworkshops, die laufen gerade. Also wenn die Folge rauskommt, sind auch die meisten noch nicht vorbei und man kann sich noch für fast alle anmelden. Zumindest stand jetzt, wo wir aufnehmen. Also genau, wir verlinken das auch nochmal. Schreibworkshops zu verschiedenen Themen. Ein neuer ist auch dabei, nämlich Schreiben mit Pen and Paper Technik. Ich glaube, das wird echt ganz lustig.
Das ist ein cooles Thema.
Ja, ich glaube, das wird ganz lustig. So ein kleiner Überblick über so Dinge, die man übernehmen kann. Diesen Workshop und auch noch andere gibt es gerade auf meiner Website, die wir verlinken, findet ihr da alle Infos. Und wenn ihr euch anmelden wollt, dann könnt ihr mir eine E-Mail schreiben. Und wenn es gibt auch Stand jetzt noch mehrere kostenfreie Plätze, die von der Community finanziert werden. Also könnt ihr auch da gerne mir schreiben, ob es noch freie Plätze gibt und welcher Workshop euch interessiert. Direkt nach dem letzten Workshop werde ich mich dann quasi auf die performative Buchmesse begeben. Die findet nämlich dieses Jahr wieder statt in Hamburg auf Kampnagel. Mit sehr, sehr vielen coolen Panels und Formaten und lustigen Ideen wie Lesungen auf dem Klo und so. Und
ja, das habe ich gesehen. Ja. Peephole.
Das Glory Hole. Literarisches Glory Hole auf dem Klo. Ja, das finde ich auch super witzig. Genau. Und Christiane Frohmann vom Frohmann Verlag, den ihr wirklich alle kennt, generell und natürlich auch von den präraphaelitischen Girls erklärend Format, hat mich tatsächlich angefragt, ob ich beim Panel dabei sein möchte, namens Die Bühne der entgeisterten AutorInnen. Das ist ein Format zum Thema so, ja, veröffentlichen trotz Buchmarkt, so ein bisschen. Oder schreiben auf neuen Wegen und so. Das ist am Donnerstag, den 15. Mai um 21.30 Uhr auf Kampnagel. Leider ist das auf der Nebenbühne, deswegen wird es nicht gestreamt. Könnt ihr auf jeden Fall vor Ort kommen oder Tickets sind pay as you want oder pay as you feel, wie es so schön auf der Webseite steht. Aber wir verlinken auf jeden Fall auch nochmal die generelle Hauptseite von der performativen Buchmesse, weil alles, was auf der Hauptbühne ist, gibt es auch als Zoom-Livestream. Und das war das letzte Mal auch sehr cool gemacht mit automatisch mit Untertiteln, Übersetzungen und so. Also wirklich auch sehr zugänglich. Es sind auch viele coole weitere Lesungen, Gespräche, Diskussionen und so dabei.
Genau, und dann haben wir noch 2 letzte Bemerkungen, die beide Tor Online betreffen. Nämlich zum einen wollen wir uns bei Markus Meurer bedanken und ihn nach Kräften loben, denn er hat unsere letzte Folge gehört, wo ich ja gesagt habe, dass meine Reihe über Science Fiction von Frauen nicht mehr wirklich auffindbar ist auf Tor, was dem Neudesign der Website geschuldet ist. Also niemand kann da aktiv was für, aber ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, dass es natürlich dann schade ist, wenn auch dadurch wieder Sichtbarkeit flöten geht, auch wenn es niemand absichtlich macht so, sondern es passiert halt einfach. Das hat er gehört und deswegen gibt es jetzt eine Übersichtsseite wieder für meine 20-teilige Reihe Science Fiction von Frauen und nicht-binären Personen. Genau, und das kann man sich jetzt auf Tor wieder anschauen und wir posten natürlich den Link auch nochmal unten drunter.
Danke an Markus fürs Prompte.
Ja, sehr, sehr, dankeschön.
Tatsächlich und das auch da wieder danke an Markus und die Redaktion, weil das war eine Anfrage, ob wir den schreiben würden, nämlich zum Thema Rape Culture in der Fantastik. Da haben wir uns ein bisschen Gedanken gemacht dazu, wie das jetzt aktuell so aussieht mit dem Thema und auch wenn es jetzt nicht mehr so ist, dass in jedem Fantasy-Roman standardmäßig, wie es ja früher noch irgendwie der Fall war, so sexualisierte Gewalt vorkommt, ist es immer noch nicht alles weg und kein Problem mehr. Und über all solche Dinge haben wir einen Text zusammengeschrieben und dann hast du noch einen mit Christian geschrieben.
Genau, ich habe dann noch mit Christian zusammen antifaschistische Fantastik eine Anleitung verfasst, was ein bisschen auch eine Art Werkstattbericht natürlich zur Anarchie Deco 1930 ist, aber auch generell Überlegungen, was ist eigentlich Faschismus? woran erkennt man ihn? Was sind die Merkmale? Wie Natascha Strobel sagt, was ich auch im Artikel zitiert habe, nicht alles, was man einfach super blöd findet, ist Faschismus so. Das ist nicht der Superlativ von allem, was man scheiße findet, sondern es hat halt bestimmte Merkmale. Und die lassen sich durchaus ja in der Fantastik darstellen. Wir haben so ein bisschen versucht herauszufinden, wie man das machen kann, ohne ja zum Beispiel so in diese Falle zu tappen, dass alle irgendwie Gedanken manipuliert sind oder sowas, ne? Also irgendwie verzaubert, die verzauberten Massen. Oder das so darzustellen, dass es nicht möglich ist, dass sich FaschistInnen gleichzeitig auch mit den HeldInnen identifizieren, wie das ja zum Beispiel bei Panem und bei Star Wars und so durchaus passiert ist. Also dass Leute halt sagen, ja hier District 12, das sind ja wir, die aufrechten Bible Belt BewohnerInnen oder der arme Waisenjunge from Outer Space, der Bauernjunge, der jetzt irgendwie in den Kampf zieht, das sind ja auch wir und quasi die Gegenseite, das sind die schlimmen Woken mit den bunten Haaren und sowas. Genau, das sind halt so Fallstricke, in die man tappen kann, wenn man so das Thema Antifaschismus in der Fantastik aufrollen möchte.
Ich habe ihn sehr gerne gelesen.
Dankeschön.
Genau, also wir verlinken den, genau. Und auch auf Twitter und dann irgendwann demnächst kommt noch ein Text von mir, der auch eine Anfrage war, nämlich zur Frage, hilft uns Fantastik, durch die Polykrise zu kommen? Das fand ich auch eine sehr schöne Anfrage und es passt auch so ein bisschen dazu, dass wir uns das ja auch jeden Tag fragen.
Ja.
Und das ist auch so ein bisschen eine gute Überleitung zum Thema der Folge, denn wir befassen uns gerade mal wieder mit dem Thema Hoffnung und dem Thema Utopien. Also sowieso generell schon so jeden Tag von selbst, aber auch gerade akut noch, weil wir gerade an Texten für das diesjährige Science-Fiction-Jahr arbeiten, dieses Jahr einen Schwerpunkt zum Thema Utopien hat. Wir hatten ja auch schon mal eine Folge zu Utopien, die ist schon ein bisschen länger her, mit Sarah Fatun-Heinze als Gästin.
Back in the day.
Und wir hatten ja auch noch mal eine Folge zum Thema Zukunftsdenken und Zuversicht und so.
Wo wir das Motto der grünen Bundestagskampagne einfach vorausgesehen haben in unserer Zuversichtsfolge.
Stimmt. Aber es ist ja irgendwie ein Thema, was weiterhin wichtig ist. Gerade in diesen Zeiten, wo...
Die Leute haben ja auch nicht Zuversicht gewählt, das muss man auch mal sagen.
Das ist leider richtig, ja. Die alten Folgen kann man auf jeden Fall auch nochmal hören, wenn man das Thema, da sagen wir auch noch ein bisschen mehr dazu, wie Utopien generell, also wo das alles herkommt und was das so ausmacht und so. Also das wiederholen wir jetzt nicht nochmal alles. Aber schon damals hatten wir darüber gesprochen, dass es Utopien oft so umfassend gedacht sind oder zumindest den Anspruch daran gibt, dass sie so umfassend gedacht sind, dass es gleichzeitig irgendwie sehr unmöglich scheint, sie zu erreichen.
Also ich finde das auch spannend, dass du diese Anfrage für Thor hast, die mit diesem kann uns Fantastik helfen, die Polykrise zu überwinden, weil ich meinen Artikel für Science Fiction ja im Prinzip mit der These beginne, dass Science Fiction tot ist, uns quasi nicht helfen kann, die Polykrise zu irgendwie anzugehen und das dann aber natürlich, also das ist quasi mein Clickbaity-Aufhänger. Nein, ja, ich fühle das schon auch so, also dass mir das schwerfällt, so eine große Vision irgendwie zu haben oder generell auch irgendwie eine coole Ideen für die Zukunft. Allein so dieser Gedanke, ach, und dann fliegen wir irgendwann ins Weltall und machen da, I don't know, irgendwo eine Kolonie. Allein das lässt sich gerade im Moment überhaupt nicht denken. Ich finde, dann bin ich direkt bei Elon Musk und da könnte ich schon wieder kotzen.
Ja, ja.
Voll. Also irgendwie so, es macht mir gerade absolut gar keinen Spaß. Und trotzdem glaube ich, dass es total wichtig ist, sich dieses Science-Fiction-neske oder auch fantastische, diese Möglichkeit über das Alltägliche hinaus zu denken, ne? Dass man sich das irgendwie trotzdem so bewahrt. Ja, wir haben halt diesen Utopie-Begriff in der Literatur und dann heißt es halt auch oft in so Texten, Leute lesen zu wenig Utopien oder Leute schreiben zu wenig Utopien oder generell SchriftstellerInnen müssen uns jetzt mit einer richtig gut geschriebenen Utopie endlich zeigen, wo es lang geht.
Genau. Das ist auch eine lustige Erforderung an Leute, denen man dafür dann keinerlei Ressourcen zur Verfügung hat.
Mach das doch mal wie Kim Stanley Robinson, hört man
genau.
Dann.
Genau. Genau. Und es ist, und es ist natürlich auch interessant, es zu versuchen, denke ich, also zu schauen, wie man denn zu einer Utopie vielleicht kommen könnte, aber es ist natürlich oft mit so einer Forderung verbunden, dass es da alle Probleme gelöst sein müssen und dann auch für immer, was für mich ja so ein Widerspruch in sich ist, ne, weil ich finde, Utopie kann ja eigentlich nie so sein, dass sie fertig ist, weil dann ist sie nicht mehr utopisch. Dann ist sie der neue Status quo, so. Also.
Nee, dann sitzen wir alle am Pool und trinken Schirmchen-Drinks.
Ja.
Dann ist alles gut.
Ja, nein. Also ich glaube halt, finde ich, die Utopie muss eigentlich schon immer gleich so gedacht werden, dass es nicht irgendwie ein Status erreicht wird, der dann zementiert wird und den man dann nicht mehr ändern kann.
Das merkt man ja auch einfach, wenn man Utopien der Vergangenheit sich nochmal irgendwie anschaut, ja, dass dann da Dinge sind, die wir heute gar nicht mehr als utopisch betrachten.
Nee, so, genau.
Also es ist gar nicht möglich, zu irgendeiner Zeit zu sagen, so, das ist jetzt eine allgemeingültige Utopie. Ja. Aber trotzdem hat man natürlich Ideen dafür, was besser wäre als das, was wir jetzt im Moment haben.
Mhm.
Und
genau,
auch das kann dann ja wieder neu evaluiert werden und so. Aber
ja,
so grundsätzlich haben wir ja viele, viele, ja, so kleinere Gedanken. Das und das wäre mal gut.
Ja, genau. Und das, genau, meine These in meinem Text ist dann quasi, dass es ganz gut sein kann, wenn man Utopien einfach nicht als weltumspannend oder länderumspannend betrachtet, sondern einfach so, also kleine utopische Inseln. Einem der allerersten Romane, der Utopie aufgreift, ist das ja auch eine Insel. Die,
ja, genau, ja.
Während ja, also genau, ich sag's dann nochmal gerne, weil ich das so schön finde, dass Utopie ja wörtlich übersetzt Nicht-Ort heißt.
Mhm.
Also ne, den Ort, den es nicht gibt. Und ich glaube, daher kommt es vielleicht auch so ein bisschen, dass das irgendwie so unerreichbar scheint und so. Man kann das ja eh nicht schaffen und kann da eh nicht hinkommen, dass es wirklich eine reine Utopie ist, wo es allen gut geht für immer. Aber wenn man irgendwie mal schaut, was es denn an so kleineren Utopien gibt, die es ja auch gab, utopische Räume, die in ihrer Zeit utopisch waren.
Mhm. Es gibt ja auch dieses Buch von Kristen Godsey, habe ich, glaube ich, schon mal vorgestellt im Podcast, dieses Everyday Utopia, wo sie das ja quasi sammelt, wo sie einfach ganz, ganz viele historische Beispiele hat,
mhm,
wo Leute versucht haben, irgendwie, ja, eine Form von Community oder halt auch, teilweise waren das auch Fabriken oder sowas, ne? Also, ja, wo Leute einfach auch in Quartieren gewohnt haben und der Fabrikbesitzer sich aber irgendwie dachte, hast du eigentlich schon mies, wie die da wohnen? Ich versuche das mal irgendwie besser, mhm, und schöner und mit guter Kinderbetreuung und toller Bildung und all sowas. Und ja, genau, das hat dann oft nicht lange existiert, aber es hat existiert und es kann ja immer noch so beispielhaft dann irgendwie sein, ne?
Wenn man sich das so vor Augen führt, dass es ja immer wieder diese Beispiele gab, dann kann man das ja auch in der Fiktion aufgreifen. Und ich finde, es ist auch oft leichter, das zu machen, als irgendwie die Komplett-Utopie zu schaffen.
Vielleicht kann die auch gar nicht existieren, wegen menschlicher Natur, dies, das.
Ja.
Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich finde es cool, sich Gedanken zu machen, wie könnte es punktuell quasi irgendwo besser sein.
Ja.
Und dann kann das ja besser sein als bei uns. Und andere Dinge können trotzdem schlechter sein oder genauso schlecht oder wie auch immer.
Mhm.
Aber genau, mir ist so ein ganz Mini-Beispiel eingefallen in diesem zweiten Doctor Strange-Film. Multiverse of Madness oder so.
Mhm.
Da reisen sie ja auch so zwischen so, also Multiversum ist ja schon im Titel, zwischen unterschiedlichen Dimensionen hin und her, die halt alle so ein bisschen so ähnlich sind wie unsere Erde oft und kommen in irgendeine von diesen quasi Dimensionen. Und dieses Mädchen, das aus einer anderen Dimension kommt, die sagt dann auch, ja, also normalerweise in den meisten Dimensionen ist Essen halt kostenlos. Das ist nur irgendwie meistens nur bei euch, dass man dafür was bezahlen muss.
Ja.
Dann sind sie ja ganz erstaunt und sowas. Und ich glaube, sie nehmen sich dann auch was zu essen, stellen aber fest, das war ausgerechnet eine Dimension, in der es nicht kostenlos war. Und dann will halt der, ich weiß gar nicht, Hotdog-Verkäufer oder was auch immer, der will dann halt irgendwie Geld und überraschend. Aber das bringt einen halt einfach so zum Nachdenken, ja, warum müssen wir eigentlich immer für Essen bezahlen, obwohl wir das brauchen?
Ja.
Also, um
total
unseren Körper am Laufen zu halten, warum kostet das was? So.
Total.
Ja, das
total
kann ja einfach, ne, das war... Ich finde, der Film ist ja ansonsten nicht irgendwie utopisch oder so.
Nein.
Aber das ist so ein ganz kleiner Splitter, wo man so denkt, ja, aber warum kostet Essen eigentlich was?
Also so thematisch abgegrenzt. Also, mhm, ich finde, da gibt es total viele Beispiele für. Ne?
Ja,
also,
voll.
Wir sind ja auch große Fans von der Apple-Serie For All Mankind, dass er diese Alternate History, die inzwischen eher schon Alternate Near Future geworden ist, durch
ja, genau,
Zeitsprünge und so. Aber da ist ja im Prinzip, dass das Raumfahrtprogramm halt immer weiter betrieben wird und dass sie dann durch Rohstoffe und dergleichen, die sie auf dem Mond und irgendwelchen Asteroiden und so finden, dass es dann halt im Gegensatz zu unserer Realität also schon sehr schnell so eine Energiewende gibt mit anderen Antriebsstoffen und also ganz viele Elektroautos und ja, Erdöl und so spielt eigentlich gar keine Rolle mehr.
Genau, die haben eigentlich fossile Energien, spielen keine Rolle mehr. Das ist
genau
schon krass. Das ist auch was den ganzen Planeten verändert.
Gleichzeitig ist halt also durch diese Raumfahrtkonkurrenz, die nie aufhört, ist halt irgendwie der Kalte Krieg immer noch nicht beendet. Kalter Krieg mit zwar so ein bisschen Aufgreifen von so ein bisschen Öffnung gegenseitig, aber eigentlich schon auch immer noch diese ganz krasse Konkurrenz dann halt um die Rohstoffe auf dem Mond und auf dem Mars und so. Also es ist jetzt nicht alles perfekt oder so,
mhm,
aber halt diese Energiewende ist erreicht. Und Ich glaube, ich habe auch mitbekommen, dass sie teilweise, also diese, ich habe ja immer kein Gedächtnis für irgendwelche technischen Details, aber irgendwelche Wasserstoffverbindungen und so, die sie da irgendwie benutzen, die es auf dem Mond ja wohl auch tatsächlich gibt. Ich glaube, da forschen sie inzwischen auch wieder dran, ob man da tatsächlich was von abbauen könnte und es benutzen könnte. Also das ist dann auch, klar, schon was, wo man denkt, oder ja, okay, vielleicht kann da die Realität der Fiktion nochmal nacheifern oder so.
Ich kann Katy Perry mal gerade hoch und gucken, ob da...
Oh ja.
Ich finde auch so Gedanken ganz spannend, wie normalerweise, ich würde sagen, dass Kapitalismus total krass auch mit Queerfeindlichkeit verknüpft ist. Und trotzdem gibt's ja auch so, sehen wir ja auch diesen Rainbow Capitalism, der natürlich irgendwie queerfreundlichere Strukturen versucht zu etablieren und sowas. Und sich so die Frage zu stellen, wie wäre das denn dann, ne? Also wenn, ne, zum Beispiel eine immer noch kapitalistische Galaxis, zum Beispiel wie in deiner Novelle, dies ist mein letztes Lied oder auch bei Ace in Space, die aber an sich total queerfreundlich ist, wo aber Queers bitte in dieses Konzept irgendwie auch passen sollen des Kapitalismus. Und wo sich dann aber halt natürlich auch irgendwie so Taschen bilden.
Genau, es ist natürlich immer noch alles sehr dem Kapitalismus unterworfen und mit allen möglichen Folgen. Aber genau, es gibt natürlich auch Leute, die da ihre kleinen Nischen sich schaffen, genau. Bei Ace in Space ist ja auch, also fand ja irgendwie auch witzig, diese fiktive Stellenanzeige, die es an einer Stelle gibt. Wo dann so ein Konzern da irgendwie so eine Stellenanzeige und es war irgendwie auch total klar, dass es auch immer noch super kapitalistisch ist, aber gleichzeitig hat es trotzdem die 20-Stunden-Woche, was für uns jetzt ja schon wieder utopisch ist. Und es gibt ja auch diese räumliche Utopie Siedlung und um die es geht, die dann da bedroht wird, weil da Leute Rohstoffe abbauen wollen. Also weil Konzerne da Rohstoffe abbauen wollen. Und also es ist so ein bisschen beides.
Diese Taschen, die dann doch versuchen, sich dem größeren Ganzen zu entziehen, sind auch irgendwie so ein typisches Utopie-Beispiel irgendwie. Ne? Also zum Beispiel diese Siedlung auf Walloon 2 in Ace in Space oder halt auch bei dir sind ja diese Generationen Raumschiff-Leute unterwegs.
Ja, genau. Die haben ja auch das Retten ihrer eigenen Kultur und crowdfunded.
Ja.
Sozusagen, was natürlich auch utopisch ist. So ich finde, es ist aber dann auch interessant, weil es dann immer dieses Spannungsfeld gibt. Ne? Da gibt es Leute, die versuchen, es besser zu machen oder anders zu machen. Und dann gibt es aber immer die Bedrohung drumherum oder den Kontrast zumindest drumherum.
Der dystopische Backlash.
Ja.
Der es natürlich auf die abgesehen hat, die irgendwie versuchen, irgendwie anders zu leben, weil dann kann man ja nicht mehr die Behauptung aufrechterhalten, dass die eigene Dystopie der einzig wahre Weg ist, sein Leben zu fristen.
Total. Also bei Wasteland und La La Land mit dem handgebundenen Markt, der auch so eine kleine Utopie in der Dystopie ist. Aber ich finde halt auch so, ist drumherum ist alles so von Gangs besiedelt, die da irgendwie super gewaltvoll und so sind, aber sie akzeptieren halt diese Utopie, weil sie was davon haben, ne? Weil sie da Handel treiben können, die sie sonst nicht treiben könnten, weil überraschenderweise Leute nicht irgendwo hinfahren, um Handel zu treiben, wo sie irgendwie womöglich gleich erschossen werden.
Yeah.
Also das ist natürlich dann auch so eine Utopie, die so einen Deal mit der Dystopie hat, um weiter zu existieren. Ja. Also das finde ich auch eigentlich spannender als die Welt ist komplett utopisch und ist ein bisschen witzig, weil es dann halt einfach auch den Konflikt dann dahin verlagert und ansonsten würde man vermutlich irgendwann die Frage stellen, ob es dann auch von innen heraus irgendwie Konflikte gibt.
Ich finde das auch, also auch tatsächlich in der Realität eine spannende Frage, weil wir kommen ja nachher noch zu Möglichkeiten von utopischen Inseln in der Realität, aber inwieweit auch, wenn wir jetzt hier im globalen Norden irgendwie eine utopische und so kleine utopische Insel bauen, inwieweit die nicht auch irgendwie auf die Ressourcen anderswo zugreift und so. Also das ist klar, dass man immer auch mit dem, was man an Gutem schaffen will, in einem Spannungsfeld liegt mit dem, was gesamtgesellschaftlich schlecht ausbeuterisch läuft und so.
Total. Ja. Ist dann natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, die ich mir stelle, ist, also liegt es uns näher zu erzählen, wie diese kleine abgeschlossene Utopie dann mit ihrem Umfeld clasht, weil das vielleicht die naheliegendere Geschichte ist, als zu gucken, wie die Utopie mit sich selbst clasht sozusagen.
Wobei es ja auch immer, es gibt ja immer diesen Dark Underbelly, ne, diesen bei den meisten oder ganz oft ist es ja bei Utopien so, dass, also ich meine, das berühmteste Beispiel ist ja Walking Away from Ormelas.
Ja, genau.
Gwyn, wo alles ganz utopisch ist und dann merkt man, es ist halt auf Kosten von einer Person, einem Kind, das furchtbare Qualen erleidet und sowas. Und dann müssen sich die Leute halt die Frage stellen, lebe ich und verschließe davor die Augen oder lebe ich da nicht, sondern Ja, das ist natürlich so eine Ethikfrage, die Le Guin da auch aufwerfen wollte. Aber ich glaube, dass dieses grundsätzliche Prinzip, jede Utopie hat irgendwie einen dunklen, ausbeuterischen Kern oder eine eine Dark Side oder so, dass das schon was ist, was wir auch im Hinblick auf Utopien voll mitnehmen. Wir misstrauen Utopien auch so total. Also wir glauben immer, dass da irgendein Kind im Keller gefoltert wird. Oder es ist auch ganz oft so. Also ganz oft hat man, ich kann jetzt gar keine konkrete Doctor Who-Folge nennen, aber ich habe den Eindruck, es gibt eine Menge Doctor Who-Folgen, wo man am Anfang der Folge noch so denkt, oh, voll schön hier. Und dann kommt irgendwie raus, dass irgendwas Monströses im Kern lauert oder irgendwie sowas. Ich glaube, es gab diesen Space Whale.
Ja, in dem Space Whale dachte ich auch gerade.
Ja. Wo halt diese Stadt auf dem Rücken von diesem gigantischen Wal, und der Wal ist aber natürlich
nicht so happy, diese Stadt.
Ja, genau. Und das finde ich, weil es halt, glaube ich, auch ein erzählerischer Kniff ist, den wir kennen, bringen wir das immer so mit, dass wir sagen, aber ich glaube, wir bringen es auch im realen Leben mit, ne? Dass wir immer so sagen, auch die Leute, die halbwegs irgendwie glücklich sind oder ökologisch verträglich leben wollen oder das sogar tun oder so, die sind eigentlich auch alles Heuchler und irgendwie irgendeinem dunklen Kult verfallen oder alles Schwurbler oder irgendwie, wir misstrauen halt erstmal, was auch vielleicht nicht schlecht ist, wenn man sich in der Welt so umguckt. Dass man erstmal irgendwie ganz vielen Dingen irgendwie Misstrauen entgegenbringt, weil aber ich glaube, wir haben irgendwie so narrativ so den Impuls, sofort zu gucken, was ist der Dark Underbelly of Utopia.
Ja, ich fand das auch total spannend. Ich habe jetzt irgendwie, ich habe noch mal ein bisschen zum Thema Protopien ja auch noch mal gelesen.
Oh ja.
Was ja eine, also quasi ein Ansatz ist, sozusagen weder Utopien noch Dystopien zu denken, sondern halt eher eine Protopien sind halt so ein bisschen weniger umfassend, weniger endgültig, immer so ein bisschen eher total schon darauf ausgerichtet, dass sie nie fertig sind und nie perfekt, sondern einfach so immer weiter entwickeln sich. Und das fand ich halt total interessant, dass da gesagt wird, in so dieser Protopia, in diesem Protopia-Manifest sozusagen, dass Dystopien natürlich sowieso, aber Utopien auch total von so Privilegien durchdrungen sind. Also immer so aus einer privilegierten Perspektive gedacht, und dass die Protopie immer irgendwie zuerst mal sagt, okay, wir müssen jetzt als erstes mal anfangen, die Perspektiven in den Mittelpunkt zu stellen, die immer marginalisiert gewesen sind. So. Und das fand ich interessant, weil irgendwie bei Utopien hätte ich jetzt nicht irgendwie sofort als erstes gedacht, ah, okay, Utopien sind was total krass mit Privilegien verknüpft, aber es macht schon Sinn, wenn man es sich so anschaut, was es für Utopien gibt und von wem die so geschrieben wurden, weil es ganz oft jetzt schon irgendwie von sehr privilegierten Personen passiert ist.
Ich glaube, im Moment ist auch, ich habe ja eben am Anfang schon gesagt, dass für mich gerade alle möglichen Science-Fiction-Gedanken so vergiftet sind von diesen Dingen, die in der Realität passieren.
Ja.
Und ich finde, bei Utopia ist man ja, du hattest eben schon dieses Bild von der Insel, und es gibt ja zum Beispiel diese Idee, oder vielleicht existieren die auch teils schon, ich weiß es nicht genau, von so künstlichen Inseln, die keinem Staatsrecht mehr unterworfen sind und die dann halt irgendwo da draußen sind, und da können dann die Superreichen mit ihrer Dienerschaft, am besten Roboterdiener, irgendwie leben und sind so abgekoppelt von allem. Und das wäre halt so ein Beispiel dafür, für so ein überprivilegiertes Utopia, ne? So wir schotten uns ab total vom Rest der Welt und wollen damit auch nicht mehr interagieren und leben, aber also außer, dass wir natürlich unseren Toxic Waste dahin abladen, das natürlich schon. Aber wir wollen quasi nur noch auf Kosten von dem, was außerhalb von uns ist, leben und nichts von diesen Kosten irgendwie tragen müssen.
Ja, total. Also da fällt mir auch gerade noch ein, noch als Serientipp, die dieses Jahr, Anfang des Jahres lief die auf Disney Plus, Paradise heißt die Serie. Da ist das auch sehr schön durchgespielt, so eine abgeschottete Stadt, die sich in einer Welt, die ansonsten von so einer Naturkatastrophe sehr, durchgerüttelt wurde.
Das wird mir bei Disney Plus nämlich immer empfohlen, und das ist aber so immer gut auf den ersten Blick aus wie so eine Cop-Show, also so das Vorschaubild, dann denke ich immer so, weil
ich habe ich nicht auch erst gedacht, dann war aber dann, ich hatte dann irgendwie reingeguckt, weil ich mehrere Schauspieler, die da mitspielen, irgendwie gut finde, und es ist ein bisschen, also Die Hauptfigur ist halt der Leibwächter des Präsidenten von dieser abgeschotteten Stadt und in der ersten Folge wird der Präsident ermordet und er muss dann diesen Mord aufklären. Also es ist jetzt ein bisschen eine Cop-Show, aber nicht so richtig eine Cop-Show.
Ja.
Und es geht halt super viel darum, mit so ganz vielen Rückblenden, wie diese Stadt zustande gekommen ist. Mhm. Und was da auch, genau, da gibt es nämlich auch definitiv den Dark Underbelly, wie die zustande gekommen ist und so. Musste ich gerade dran denken, das erfindet jetzt auch irgendwie nicht das Rad neu so, aber ich war schon sehr gut umgesetzt und auch irgendwie sehr spannend, da so mitzurätseln, wer nun das, was gemacht hat und wer da noch wie mit wem irgendwelche Verschwörungen und so. Also das war schon irgendwie eine echt gute Serie.
Mhm.
Genau, aber definitiv eine von der Sorte. Die Utopie ist erkauft mit dem... Ja, also in dem Fall ganz schlicht und ergreifend mit, es gibt eine Liste von 25.000 Leuten oder so, die gerettet werden und in diese Stadt dürfen und der Rest darf halt nicht rein, so.
Also wir haben jetzt schon drüber geredet, dass so die allumfassende Utopie auch fiktiv nur sehr schwer irgendwie möglich ist.
Mhm.
Und wir fühlen uns natürlich auch gerade auch in der Realität einfach super weit von einer irgendwie allumfassenden Utopie entfernt. Können aber halt so den Versuch irgendwie ausüben, kleinere utopische Momente irgendwie, ne, so zu schaffen oder kleinere utopische Projekte zu unterstützen oder irgendwie sowas. Da ist es halt auch schwer, teilweise irgendwie das abzugrenzen von so einem, ich gucke halt, dass es mir gut geht.
Ja.
Weil da ist teilweise echt schwierig, das gegeneinander abzugrenzen, weil ich finde diese Abschottungsutopie, die ja auch schon sowas ist wie letztendlich, ne, so ich, das finde ich ist auch so ein Grenzfall, so ich mache mein eigenes Haus und mein eigenes E-Auto und mein eigenes, ich gucke, dass alles irgendwie energieautark ist und dass ich so ein Passivhaus und das erzeugt so eine eigene Energie, das ist ja auch super, weil das gesamtgesellschaftlich natürlich dazu beiträgt, zu einer Energiewende und sowas. Letztendlich brauche ich dafür aber halt einfach einen Arsch voll Kohle, ein eigenes Haus.
Wo das auch alles geht, also.
Wo das alles umzusetzen ist. Am besten baue ich das neu. Ich finde es schon wichtig, dass Leute, die das Geld haben, das auch locker machen und sich die Solarplatten und die Wärmepumpe und ich weiß nicht was, die Erdwärmesonde bohren lassen und all sowas. Ja. Genau, ich frage mich aber, ob das halt schon als utopische Insel taugt, weil ich finde, das ist eigentlich, das ist es vielleicht nicht.
Klar, also ich finde, es ist halt auch gerade total nachvollziehbar zu sagen, okay, global gesehen läuft es gerade alles sehr schlecht. Auch selbst in Deutschland gesehen läuft es gerade alles sehr schlecht, weil jetzt nun mit unserer neuen Regierung werden nur keine Fortschrittswunder zu erwarten sein.
Was?
Eher Rückschrittswunder oder Wunder, wie viel Rückschritt man machen kann im Jahr 2015. Wenn man in dieser Situation sagt, okay, kann ja, also ich schaue vor allem, dass es mir und meinem Umfeld gut geht. Der kann ja auch irgendwie wirklich sehr altruistisch sein, ne? So, und ich sag's, okay, ich klinge jetzt wirklich mal bei der alten Nachbarin und frage, ob ich ihr beim Einkaufen helfen kann. Ich gucke jetzt wirklich mal, ob ich was für meinen Kollegen tun kann, der gerade in einer schwierigen Situation ist. Ich melde mich irgendwie an bei nebenan.de und schaue, ob Leute gerade sich was ausleihen wollen, was ich irgendwie hier im Keller stehen habe und so.
Mhm.
Das sind schon Sachen, die ich dann auch definitiv irgendwie gut finde oder halt irgendwie so Sachen, ja, ich schaue, dass ich meine eigene Familie viel unterstütze oder FreundInnen unterstütze und gucke, dass man da zusammen irgendwie möglichst gut durch diese Zeit kommt. Aber es ist natürlich, wenn das so vereinzelt dann bleibt. Also wo ist dann die, also wo hört es dann auf? Ne? Wo ist die Insel zu Ende quasi?
Ja, genau.
Es ist natürlich auch das Schwierige daran. Du kannst ja immer nur das verändern, wo du auch Berührungspunkte mit hast. Und wenn du gar nicht auf die Idee kommst, dass da noch was sein könnte, wo du was tun könntest, aber du weißt es schlichtweg nicht.
Das finde ich ist auch echt ein Problem. Ich finde, wir haben so ein lokales Informationsproblem.
Mhm.
Also das merke ich eigentlich total viel, seit ich lokal aktiver geworden bin, dass es einfach auch schon ganz viele Projekte und so gibt oder Dinge werden schon irgendwie geplant oder sind in der Mache oder wie auch immer, aber es weiß keiner davon.
Ja.
Also zum Beispiel gibt es halt hier im Ort einen Gemeinschaftsgarten.
Ja.
Und das wusste ich gar nicht. So. Ne? Oder ganz viele Leute wissen gar nicht, dass jetzt gerade in Aachen so ein Riesen, also so ein Umbau von so einem schon seit vielen Jahren brachliegenden Kaufhaus mitten in der Innenstadt geplant.
Naja, das klang mega cool.
Ja, und das soll das Haus der Neugier werden. Und da drin soll halt VHS, Stadtbibliothek, so Coworking gratis.
Cool.
Und lauter so Aufenthaltsmöglichkeiten, Möglichkeiten, so eine Bühne abzutrennen und auch alles Mögliche, ne? Und da Theater und Dinge. Genau, das ist halt so geplant nach so einem skandinavischen Vorbild von diesen sehr tollen Bibliotheken so in Dänemark und Schweden und so. Und das finde ich halt, einfach mega. Also das ist für mich wirklich so ein utopisches Projekt, wo ich so denke, da gibt's ja ganz viele diese politischen Schlagworte, die man auch, glaube ich, nur kennt, wenn man damit irgendwie mal Berührungspunkt hatte. Der dritte Ort, ja. Also
ja,
konsumfreier dritter Ort
auch,
und so.
Ja.
Genau. Und ich finde so gerade diese Dinge, die für alle sind, ne?
Ja.
Und nicht nur fürs eigene Häuschen und für die eigene Familie oder vielleicht halt noch irgendwie für die FreundInnen, die man so hat, sondern wirklich Dinge, wo man einfach wo staatliche natürlich auch, ne, städtische Institutionen und so einfach mal richtig Kohle in die Hand nehmen, dafür, dass etwas für alle ist, so öffentlicher Luxus.
Ja,
wo
total.
Man keinen Eintritt zahlen muss, wo man einfach hingehen kann, wo man sich auch wieder irgendwie so ein bisschen stärker vielleicht auch, das ist auch immer so ein Schlagwort, ne, diese Begegnungsräume und sowas, aber wo man, wo die eigene Insel dann an die anderen Inseln stößt und so. Also wo man irgendwie merkt, ach, da draußen sind ja noch ganz viele andere Leute, ne, wo halt dann die wohlhabende Familie aus dem guten Viertel vielleicht die alleinerziehende Mutter mit dem pflegebedürftigen Kind trifft oder so, die sie ansonsten niemals gesehen hätten. Ne? Also sowas finde ich irgendwie auch super utopisch. Oder halt so, ich glaube in Süddeutschland, Freiburg oder so, gibt es das, dass so heiße Quellen für alle zugänglich gemacht werden, die ja sonst immer nur in so kostenpflichtigen Thermen und sowas genießbar sind.
Also genau, ich finde lokal ist das total, also es ist total wichtig, dass man so lokale Perspektiven hat. Das habe ich zum Beispiel gemerkt, weil letztes Jahr in Dortmund bei der Linken für einen Workshop zum Thema utopisches Storytelling. Und da haben wir dann natürlich gesagt, okay, jetzt schauen wir mal, was wäre denn jetzt hier was hier in der Stadt, was man utopisch umwandeln und wie man das erzählen könnte und so. Und das war natürlich also für mich total erhellend, weil ich natürlich mich in Dortmund nicht auskenne.
Und gerade im Ruhrpott ist ja auch einfach, da passiert ja richtig viel. Das ist
ja
also spannend.
Genau, aber da haben wir gesagt, also okay, also hier, da gibt es diese Straße und wenn man die jetzt irgendwie in den Fußweg umwandeln würde und dann den Rest begrünen und so, dann könnte man von, ich habe natürlich den Namen schon wieder alle vergessen, da könnte man von Punkt A nach Punkt B laufen und dann hätte man dazwischen so ganz viel öffentliches Leben und Angebote und Grünflächen und so. Also das finde ich das eine, dass man einfach die Perspektive braucht von Leuten, die da leben. Es gibt jetzt in Hamburg, das finde ich auch mega cool, eine, ich weiß nicht, ob es eine App ist oder eine Website oder so, auf jeden Fall gibt es so ein Projekt zum Entsiegeln von Flächen, die nicht benutzt werden. Also
ja,
wenn da
das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen auf Instagram oder so. Das finde ich auch richtig gut.
Ja, also wenn da zum Beispiel irgendwo an der Straße so eine zu benötigte Fläche ist, wo aber die nicht genutzt wird, also es nicht, es ist der Radweg, es ist der Fußweg oder es ist ein Parkplatz und einfach so eine Ecke, die so einfach wo mal drüber betoniert wird, aber da ist gar nichts. Dann kann man die jetzt melden und dann wird geguckt, kann man die entsiegeln und zum Beispiel begrünen oder dann Baum pflanzen oder sie tatsächlich irgendwie zu irgendwas nutzen, zum Beispiel Fahrradständer hinbauen oder so. Aber vor allem halt entsiegeln und begrünen, was ja super wichtig ist für Klima und Wasser.
Ja, das ist eigentlich
und,
auch ein Riesentempo, müssen wir halt entsiegeln eigentlich. Ne?
Ja, und es ist
diese ganze Sache, Städte in Schwammstädte umverwandeln und so. Ja.
Und ich finde es jetzt auch wirklich einfach so, ja, warum soll die Stadt da jetzt 10 Leute anstellen, die irgendwie durch die Stadt laufen und gucken, wo jetzt irgendwelche Betonflächen sind. Wenn man auch sagen kann, hey Leute, hier, ihr könnt in eurer eigenen Nachbarschaft das melden und dann natürlich auch so vielleicht, wenn, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es jetzt nicht instant bei allen von diesen Flächen, zumal sie auch sehr viele Einsendungen schon kriegen, dass das wird natürlich jetzt nicht übermorgen erfahren.
Ja, da steht
jetzt
nicht morgen der Presslufthammer und legt das frei.
Nee, aber es ist davon auszugehen, dass es dann doch in dem einen oder anderen Fall passiert, was dann natürlich ja auch den Leuten das gute Gefühl gibt, ah cool, ich durfte mitreden, ich durfte einen Vorschlag machen, ich wurde gehört und jetzt gibt es da eine Wiese, wo vorher diese 2 Quadratmeter Beton waren. So, ne?
Ich glaube, dafür ist es dann halt schon wichtig, dass es irgendwie, dass dann da doch schnell was passiert, ne? Weil Leute sonst auch schnell sagen, ja, habe ich jetzt hier, aber ist nichts passiert. So.
Ja, ich glaube, die meisten Leute haben dann auch Verständnis, wenn man vielleicht eine Nachricht bekommt, so, okay, wir haben es aufgenommen, wir werden es jetzt prüfen, wir behalten es auf dem Laufenden.
Ja, es gibt immer so die eine Sorte Leute, die dafür Verständnis hat und dann, ich merke auch total viel, dass es einfach so viele Leute gibt, die für keine einzige Sache Verständnis passiert. Ne?
Ja.
Also so dieses, keine Ahnung, irgendwo fallen ein paar Parkplätze weg, zack, hast du schon wieder irgendwie...
Ja.
Ich weiß nicht. Oder halt Aachen erhöht jetzt die Parkgebühren zum Beispiel. Für in der Innenstadt oder generell im Stadtgebiet, glaube ich, auch am Straßenrand abgestellte so Anwohner,
ja,
Park, ne, an, wo da parken. Das ist ja auch schon, also Städte wie Paris haben das ja vorgemacht, dass sie das halt nach Größe des Autos berechnen. Das heißt, einen kleinen Smart kannst du für ein paar Euro im Jahr irgendwo parken und halt so für einen fetten SUV oder was auch immer, dein Vanlife-Van muss halt wirklich ein bisschen mehr berappen, so. Zumal diese Fahrzeuge ja auch eigentlich keine Fahrzeuge sind, sondern Stehzeuge. Die stehen ja einfach, es stehen einfach so viele Autos, so viel rum. Und ich finde es, also ich finde irgendwie, es ist unfassbar, was es da immer für Gegenwind gibt. Weil ne, wir sehen eigentlich, dass es in Städten gut funktioniert, dass es in Paris auch, es haben zwar super wenige bei diesem Volksentscheid jetzt mitgemacht, aber es hat halt auch kaum jemand dagegen gestimmt. Ja. Also offensichtlich war es Leuten dann auch, waren Leute okay damit und sie dachten sich, aber wählen gehe ich dafür nicht. Ne, es wurde ja jetzt nochmal entschieden, dass man dann nochmal mehr zu Fußgängerzonen und so umwandelt mit einem Volksentscheid. Da haben ja irgendwie nur super wenige irgendwie halt mit abgestimmt, aber die abgestimmt haben, waren halt auch so dafür. Das heißt, es gab keine große Mobilisierung von wegen, wir sind jetzt dagegen und gehen jetzt alle wählen.
Ja, ja.
Was ich manchmal den Eindruck habe, was es hier in Aachen definitiv gäbe. Es gäbe eine riesige Mobilisierungswelle von irgendwelchen Leuten, die sagen würden, nein, kein nicht noch eine Fahrradstraße. Das ist der letzte Tropfen, der alles zum Überlaufen bringt. Ja, das finde ich immer so schade und ich glaube, dass dagegen auch irgendwie helfen kann, wenn man wüsste, so, also wenn man sich selber auch für Themen einbringt. Vielleicht ist jetzt nicht jeder bei irgend so einem Radentscheid oder so dabei, weil nicht jeder Fahrrad fährt. Aber auch andere Dinge lohnen ja, dass man sich dafür engagiert. Und wenn man vielleicht irgendwas findet, wo man sich engagiert, erweckt das vielleicht auch schon wieder irgendwie so ein Zutrauen darin, dass Dinge sich halt ändern, aber dass Dinge auch versucht werden, zum Positiven zu verändern. Und ich glaube, dass so wie die Bundespolitik jetzt gerade aussieht und wie perspektivlos wir auch eigentlich in diese nächsten 4 Jahre gehen. Ich glaube auch selbst Städte, die jetzt nicht grün regiert sind oder rot-grün oder wie auch immer, also wie in Hamburg oder halt in Aachen, dass auch da die Notwendigkeit einfach da ist, diese Städte gegen Hochwasser zu schützen oder gegen enorme Trockenheit oder ne, irgendwie in weniger dystopische Lebensumgebungen zu verwandeln. Und dass da einfach jetzt Schritte getan wurden und diese Schritte werden weitergehen. Das ist eigentlich so meine Hoffnung, dass wir das jetzt irgendwie im Kleineren weitermachen, auch wenn da von Bundesregierungsseite her halt nichts kommt.
Ich glaube, das ist auch, je näher man dran ist, wenn man jetzt wirklich es schon mehrfach erlebt hat, dass im eigenen, im eigenen Viertel hoch, also was weiß ich, entweder irgendwie ein Fluss über die Ufer getreten ist oder Starkregen irgendwo reingelaufen ist, dann ist man dann vielleicht doch auch eher überzeugt. Also ich weiß es nicht genau. Sie bauen im Ahrtal ja auch wieder die Häuser an den dieselben Stelle, wo sie weggeschwommen wurden. Weil da frage ich mich dann auch schon. Aber trotzdem glaube ich, dass das Ursache, Wirkung verstehen und dann akzeptieren, dass man was ändern muss, ist schon irgendwie leichter, wenn man auch betroffen war oder Leute kennt oder so, mit denen der Keller da dreimal vollgelaufen ist. Aber was ich auf jeden Fall auch noch glaube, ist, also neben der lokalen Perspektive brauchen wir auf jeden Fall auch noch die vielfältige Perspektive von möglichst vielfältigen Lebensrealitäten. So.
Oh ja, sonst haben wir wieder den nächsten heteronormativen Kleinfamilienstatus quo.
So Thema Barrierefreiheit oder so. Wir müssen jetzt, also sagen wir mal, nur Zugänglichkeit von Gebäuden ohne Treppen. Es ist ja nicht, also wird ja oft so getan, als wäre das alles, was barrierefrei ist.
Das wäre das die einzige Barrierefreiheit, die man braucht.
Was ja Quatsch ist, ne? Also geht ja auch noch um andere Sachen. Aber wenn wir jetzt nur sagen, okay, Rollstuhl, Rampen, Fahrstühle, ebenerdige, stufenlose und so weiter, Bäder, wo man ohne Schwelle reinkommt, Duschen, wo man ohne Schwellen reinkommt und so weiter und so weiter. Das ist einfach eine Sache, die uns alle irgendwann betreffen wird, vermutlich. Mhm. Und trotzdem kümmert es die meisten Leute einfach nicht, ne? Weil jetzt gerade geht's ja noch.
Ja, genau. Dann so. Verdrängt man das halt. Es gibt so viel, was in der Vergangenheit, in der Zukunft irgendwie mal passieren kann und wo man dann so sagt, naja, komm, lass uns nicht drüber reden, jetzt nicht jetzt.
Genau, und dann ist es ja auch, dann, ne, dann kommt ja dazu, dass eine rollstuhlgerechte Zugang ist ja auch gut für Leute mit Kinderwagen, für Leute, die noch laufen können, aber einen Rollator haben, für alles
Leute, die ein Fahrrad schieben oder
ja, alles,
whatever.
Ne, so, also und dann denke ich auch immer, okay, warum schaffen wir es nicht, dass wir irgendwie so verschiedene Perspektiven einbringen um das dann, also da sind wir nämlich wieder dann auf der Insel, ne? Wir sind so lange auf der Insel der Leute, die die Treppe hochkommen, bis wir es nicht mehr sind. Und dann stehen wir auf der anderen Insel und sagen, ja scheiße, warum hat hier denn seit 30 Jahren niemand eine Rampe reingebaut?
Genau, warum hat denn niemand?
Ja, warum hat denn niemand so? Und da finde ich, ja, da, man muss jetzt natürlich, klar, also ich will jetzt nicht sagen, es müssen nur wieder alle Leute, alle Perspektiven kennen und sich dafür einsetzen, aber gerade Leute, die irgendwie in Entscheidungsposition sind, oder die so Sachen organisieren, wie zum Beispiel so lokale Treffpunkte, lokale, sowas wie lokales Gärtnern gemeinsam oder so, da könnte man ja schon mal schauen, okay, ich horch mal ein bisschen rum, was verschiedene Arten von Leuten vielleicht brauchen würden, damit sie auch kommen können oder so. Also
ja.
Das fand ich sehr schön. Ich habe neulich eine E-Mail bekommen, wo es um Veranstaltungen zu einem im Herbst erscheinenden Buch ging und da hatte Redakteur gefragt, was bräuchtest du denn, um dabei sein zu können? Das fand ich eine sehr schön formulierte Frage,
das stimmt,
einfach.
Das stimmt.
Weil die auch so offen gestellt ist. Ne? Also genau, es gibt ja auch ganz viel so Sachen mit feministischer Stadtplanung und so. Also, was ja auch zum Beispiel um die Frage geht, wie viele öffentliche, kostenfreie Toiletten im öffentlichen Raum gibt und so. Also das ist ja, finde ich, auch so. Also da merkt man ja immer, ob wieder nur Männers sich das überlegen.
Ja, genau. Dann kann auch überall hinpinkeln, sind überall Büsche.
Genau, die sind ja die Anzahl von, wenn man irgendwie durch den Park geht oder irgendwo an der Landstraße längs geht, also die Anzahl von Männern, die man da immer eine Hand in der Hose, eine Hand zum Gruß erhoben.
Oh
Gott. Fast schon, weil einfach they don't give a fuck, einfach so.
Oder allein diese Missverständnisse zum Thema Frauenparkplatz, ne? So dieses, die sind dann breiter, weil die Frauen können nicht so gut einparken, so. Nein, die sind in der Nähe des Treppenhauses oder Ausgangs.
Und gut beleuchtet.
Damit man nicht so lang durch ein dunkles Parkhaus laufen muss, so.
Ja.
Also geschlechtergerechte Stadt finde ich auch ein super spannendes Thema, weil das spielt ja auch total in diese, was in Paris und Barcelona gemacht wird, diese Stadt der kurzen Wege.
Ja,
und sowas.
Die 15-Minuten-Stadt, genau.
Ja, genau. Ja. Dass man halt überall bei allen Dingen, die man täglich oder
total
im Alltag braucht, dass man die innerhalb von 15 Minuten zu Fuß erreichen kann. Also die nächste Apotheke, die nächsten gängigen Arztpraxen.
Und halt auch irgendwie, dass man nicht das eigene Kind erstmal durch die halbe Stadt in die Kita fahren muss oder in die oder in die Grundschule irgendwie, solange es noch nicht selber fahren kann. Weil das
und ich finde das auch total spannend. Es gibt ja die Katja Diehl, die so ganz viel Mobilitätsaktivismus auch macht. Die hat zwei Bücher geschrieben. Ich habe das zweite Buch von ihr gelesen. Und da fand ich auch total spannend, dass das ja auch ein Buch mit einem sehr so utopischen Blick ist auf diese ganzen Mobilitäts-, Verkehrs-, Auto-Themen.
Ja.
Es fängt aber mit so einer Mini-Microfiction quasi an, die halt auch in der Zukunft spielt, ne? Also ein paar Jahre in der Zukunft. Es ist halt auch, das ist auch so typisch, so eine utopische Insel irgendwie, weil es ist nicht alles gut. Mhm. Das merkt man halt daran, dass deutlich in dieser Geschichte der Klimawandel fortgeschritten ist. Ich glaube, dass das Kind nicht weiß, was Schnee ist oder so. Irgendwie sowas, das wird auf jeden Fall irgendwie deutlich. Gleichzeitig sind die Straßen aber halt nicht mehr voller Autos. Also das Kind kann da alleine mit dem Fahrrad fahren, ohne dass es irgendwie, ne, das, also es kennt das gar nicht. Es kennt das von der Erzählung seiner Mütter, dass die halt früher Angst haben mussten, wenn sie mit dem Fahrrad als Kinder gefahren sind und dass es immer hieß, muss aufpassen und so. Und es denkt so während des Fahrradfahrens so darüber nach, das sind ja irgendwie nur so Schreckgeschichten aus der Kindheit meiner Mütter. Genau. Und ich fand da total witzig, dass es das Kind von zwei Müttern ist, dass es also gleichzeitig auch wieder dass es wieder eine andere Perspektive auch auf dieses Kleinfamilien-Ding geworfen hat, dadurch, dass es eine queere Familie ist. Und das fand ich einfach,
total.
Da habe ich so gedacht, Science Fiction, marginalisierte Perspektiven und Utopie, es geht schon gut zusammen.
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich fand das auch bei den, bei meinem CCC-Projekt, da waren halt auch irgendwie Sachen dabei, also wo man dann auch, also einfach diese Perspektive nochmal drin hat, also dass ja marginalisierte Menschen so am besten wissen, was sie brauchen würden. Und dann so die Utopien so denken, wie andere Leute sie halt gar nicht denken würden. Ich finde das, also gerade bei so kurzen Texten, dann gibt es echt manchmal so Aha-Momente, ne, dass man denkt, ach okay, ja, das ist jetzt total utopisch und teilweise Klammer auf, auch wenn man weiß, warum es utopisch ist. Also in dem einen Text geht's halt irgendwie darum, dass die Erzählfigur halt quasi merkt, der wird halt gemessen, dass sie wieder sehr verspannt ist und dann wird so automatisch das rückgemeldet und dann wird von der Krankenkasse automatisch die nächste Wärme- und Physiotherapie genehmigt. Und das muss man dann halt schon wissen, dass das utopisch ist, weil normalerweise halt nach drei Rezepten Schluss ist. Nach dem Motto so, und jetzt musst du wieder ein halbes Jahr das nicht mehr machen, weil
jetzt bist du
mehr bezahlen
entspannt.
Wir nicht und so, ne? Also
ja.
Das meine ich halt. Also deswegen, aber wenn man diese Perspektive, wenn man gar nicht noch nie in die Verlegenheit gekommen ist, eine Physiotherapie zu brauchen oder so, dann weiß man das ja nicht. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass Vielfalt da so bei ist.
Ja, voll. Und ich finde auch, dass diese uns eigentlich sehr nahen Utopien auch immer so ein bisschen langweilig klingen, ne? So, oh ja, dann kann ich irgendwie Massagetherapie, toll. Ich will ein Raumschiff, so. Ne? Also irgendwie, es kommt einem so unsexy vor, so, dass man dann halt irgendwie über die Wärmepumpe nachdenkt, statt über die Auswanderung auf einen anderen Planeten. Und gleichzeitig finde ich, hat wenig so viel Utopiepotenzial wie dieses ganze Ding um Pflege und so.
Total, ja.
Also so die Vorstellung, dass man keine Angst haben müsste, wenn man selber oder halt Familienmitglieder oder wie auch immer in die Situation kommt, gepflegt werden zu müssen, ne, irgendwie, dass behinderte Familienmitglieder gut versorgt sind und dass man generell gut aufgefangen und versorgt wird, wenn irgendwas passiert. Ja, das ist ja undenkbar. Also nein, es ist nicht undenkbar. Ich kann es schon denken. Aber es klingt wie, also das ist eigentlich die größte Science-Fiction, ist unfassbar.
Das ist total richtig. Und das Schlimme daran ist, dass irgendwie Leute, die damit keine Berührungspunkte denken, als ob das denken, die denken ja, es wäre so.
Ja.
Ja, die denken ja, man würde gut aufgefangen und gut versorgt, was einfach nicht der Fall ist.
Ja. Es ist auch total individualisiert, wie ja alle.
Ja.
Dinge, die großes Utopiepotenzial haben, total individualisiert sind. Also auch dieses ganze Thema Kindererziehung und so weiter hat ja auch riesiges Utopiepotenzial. Und das ist alles auf den Rücken von so ganz einzelnen Care-Arbeitspersonen abgeladen, die meistens Frauen sind. Ja. Und da heißt es dann so, ja, dann kümmere dich jetzt mal. Guckst du mal, wie das am besten, ne, wo du deine kranken Eltern, ob du dann halt täglich hinfährst oder ob du. Und dann bleibt für total viele Leute halt so dieses, ja, dann hole ich jemanden, ne, hier Global Care Chain, hole ich jemanden aus einem anderen Land, die dann da übernachten muss und monatelang wohnt. Aber es ist irgendwie das Einzige, was möglich ist. Und ich will ja nicht, dass meinen Eltern irgendwie oder meiner Mutter oder wem auch immer, dass es irgendwie, dass die da sitzen, hat niemanden. Und dann, aber dann macht man sich so voll zur Komplizenschaft von so einem Ausbeutungssystem.
Ja, total.
Das ist einfach krass. Also.
Total.
Kann nicht so ganz fassen, dass das ist die Welt ist, in der wir leben, aber so ist es.
Aber genau, was natürlich auch wieder daran liegt, dass Leute sich anfangen, dafür zu interessieren, wenn es sie betrifft.
Ja.
Haben sie meistens gerade nicht doch noch die Kapazität, politisch aktiv zu werden, weil dann sind sie ja total involviert, entweder darin, selbst pflegebedürftig zu sein oder pflegebedürftige Menschen zu versorgen, und dann machst du nicht mehr viel nebenbei.
So. Und die Leute, die Arbeit dann machen aus anderen Ländern, sprechen auf die Sprache nicht.
Dürfen ja auch
sowas
nicht wählen.
Also, können sich ja dann auch nicht organisieren. Also das ist auch alles extrem schwierig. Und wenn die Situation dann nicht mehr besteht, weil es der Person entweder besser geht oder sie halt tot ist, dann hat man das Kapitel auch abgehakt. Dann will man
dann möchte man auch nicht mehr daran erinnert werden.
Eben,
ja, und so.
Ist es vorbei. So.
Und das liegt irgendwie daran, dass so Lebensrealitäten irgendwie nicht bekannt sind. Ja. Ich weiß auch ganz, ganz viele Sachen bestimmt irgendwie nicht. Aber zum Beispiel, als es um dieses Thema ging, irgendwie widerspricht man jetzt der elektronischen Patientenakte. Da habe ich auch als Meinung gehört, na wieso, aber was soll ich für einen Nachteil davon haben, wenn jetzt alle Ärztinnen alle Sachen ansehen können. Und dann weißt du auch genau, ja, dann hast du wohl noch nie irgendwo gesessen und bist nicht ernst genommen worden, weil und als irgendwie Ärztehopper abgestempelt, weil du eine zweite Meinung haben wolltest. So, nachdem der erste Arzt nur gesagt hat, ja, wird schon wieder trinken, sind Kamillentee. So. Dann merkt man dann schon, wo die Perspektiven dann auch einfach fehlen.
Ich habe jetzt auch, wir könnten gleich mal zum Medienthema übergehen, glaube ich. Wir besprechen ja dann ein kurzes Buch, aber deswegen möchte ich vorher, um die Überleitung dann perfekt zu machen, noch auf ein kurzes Buch eingehen. Ich habe nämlich von Mareike Fallwickel das Liebe Jorinde, das ist so ein ganz kurzes, ein Brief quasi an ihre Freundin Jorinde gelesen. Und es geht primär um das Männerbild und um die Tatsache, wie Männerbilder und Frauenbilder halt schon, ne, im frühesten Kindesalter durch irgendwelche Cartoons und alles Mögliche, wie das alles so durchtränkt, wie man im Prinzip natürlich sich vornehmen kann, ich erziehe jetzt feministisch und genderneutral und wie auch immer, dass aber halt alles davon durchseucht ist, wie binär unsere Welt geordnet ist und all sowas. Ich habe das teilweise so auf dem Fahrrad gehört und dachte dann so, na toll, jetzt muss ich wieder heulen.
Ja.
Ich bin doch am Fahrrad. weil sie aber auch so, ja, so sagt, so es braucht halt jetzt auch so eine. Also das fand ich halt auch wieder so utopisch irgendwie. Es braucht so diesen Mut von Männern, sanft zu sein und, ja. und so eine Unmännlichkeit zuzulassen, ne? Also so eine Unmännlichkeit, die aber dann auch von Frauen, also sie gibt natürlich zu, dass das jetzt auch dann sehr heteronormativ und so gedacht ist, so funktioniert ja nun mal der Großteil der Welt immer noch, dass Frauen aber auch anfangen müssen, diese Sanftheit in Männern zu akzeptieren, wenn also wenn wir sagen, wir verlangen jetzt etwas anderes von einer Beziehung, als dass wir, also dass Frauen von Männern finanziell unterstützt werden und dafür den Männern irgendwie ihre Schönheit und ihre Gesellschaft und ihre Care-Arbeit geben.
Ja.
Wenn wir was anderes von Beziehungen wollen, dann müssen wir halt auch zulassen, dass diese Beziehungen was anderes sind für uns. Ne? Und was kann das sein? So welche Form von, was wünschen wir uns eigentlich voneinander in so einer, in einer Partnerschaft oder auch generell gesellschaftlich und sowas. Und das waren auch so viele einfach eigentlich offene Fragen, die aber wirklich so, wo ich so dachte, ach, könnte ich bitte einen Fahrschein in dieses Utopia haben, was da mitschwingt.
So, aber genau, wir haben noch ein zweites kurzes Buch als Medienthema. Ich hatte es gelesen und dir dann empfohlen.
Jawohl.
Nämlich von Till Räthe. Von ihm haben wir in einer Medienschau von letztem Jahr, glaube ich, auch das Buch Die Architektin besprochen. Genau, und der schreibt auch Sachbücher und er hat ein kurzes Sachbuch mit dem schönen Titel Habe ich noch Hoffnung oder muss ich mir welche machen geschrieben? Das ist also echt cool, so diese 130 Seiten oder so. Und geht halt um, ja, Hoffnung, verschiedene Aspekte davon.
Genau, ich fand halt auch schön, weil es gibt ja Bücher über Hoffnung. Also so Hoffnungsforschungsbücher oder Bücher, die so generell irgendwie so, ja, so ein bisschen sinnfinderisch zum Thema Hoffnung, um das Thema Hoffnung kreisen. Und an dem Buch fand ich eigentlich schön, dass er zwar ab und zu so aus der Hoffnungsforschung zitiert, aber nie so versucht, das allgemeingültige Buch zu schreiben, sondern es ist so ein Buch eigentlich über ihn selbst. Das fand ich aber auf eine Weise irgendwie auch sehr schön. Also weil ich glaube auch dadurch, dass er halt, ne, er wohnt ja in Hamburg und ist Deutscher und sowas. Also man hat schon auch viele Sachen ja mit ihm gemeinsam so. Mhm. Und dadurch trifft auch total viel, finde ich, so zu, was er so schreibt und sagt. Und man kann sich dann ganz viel reinversetzen und gleichzeitig ist man es ja nicht selbst. Also gleichzeitig ist es halt so eine Geschichte eigentlich über, also auch wie. Das fand ich übrigens, apropos sanfte Männer, ich fand das auch super schön, wie er so ein total zartes Verhältnis zu Emily Dickinson hat.
Ja.
Zu diesen Gedichten, die er dann auch sich nicht nehmen lässt, selber zu übersetzen und sowas.
Ja,
das fand ich eigentlich, ich fand das auch total schön, so dieses, wie kann man als Mensch, der selber halt auch mit Depressionen struggelt und sowas, wie kann man den eigenen Kindern das auch vermitteln und ne, so. Was sind die eigenen hoffnungslosen Situationen im Leben? Er schildert da sowas mit seiner Mutter und sowas. Mhm. Und das fand ich eigentlich sehr schön, weil es so eine persönliche Geschichte erzählt und man gleichzeitig Dinge einfach auch für sich selber mitnehmen kann. Das hat mir gefallen.
Und das mit dem, oder muss ich mir welche machen? Das klingt so ein bisschen lustig, finde ich, aber das ist eigentlich, tatsächlich finde ich ein Buch sehr gut, so als, so was, was ja auch dein Thema im, für deinen Science-Fiction-Artikel ist, also Hoffnung als Handlung.
Ja,
dass man halt, also die Hoffnung einfach nicht so vom Himmel fällt, sondern auch ganz viel damit zu tun hat, halt aktiv dran zu arbeiten, mit am Hoffnung haben und Hoffnung anderen Leuten vielleicht auch machen und so.
Finde ich, ist auch was was irgendwie, was wir auch nicht aufgeben dürfen, ne, dieses Hoffnung machen. Also ich habe auch jetzt ein Buch noch gelesen, das im Dissens-Podcast mal vorkam, über AnarchistInnen aktuell in Russland, die halt so Dinge sabotieren und sowas. Und da erzählten auch ganz viele, dass die Bewegung im Prinzip kaputt ist. Also sie ist zerschlagen worden staatlich, ne, durch Verhaftung, durch Folter, durch alles Mögliche. Und die AktivistInnen sagten dann halt so, es kann halt auch gerade quasi nichts mehr entstehen, weil alle hier sind total vereinzelt, total auf das eigene Schicksal bezogen und komplett apathisch. Also aus der russischen Zivilgesellschaft sei im Moment quasi nichts an Widerstand gegen Putin und gegen die Autokratie und sowas zu erwarten. Es geht einfach nicht. Also die Person Power ist weg. Und ich finde, das können wir halt nicht zulassen. Also das ist diese letzte Widerständigkeit, die wir haben müssen, dass wir sagen müssen, wir lassen uns nicht vereinzeln und wir lassen uns nicht irgendwie nur noch auf unsere eigenen Probleme fokussieren oder auf unser eigenes Überleben oder sowas.
Ich glaube, das finde ich ein sehr gutes Schlusswort.
Ja, ich habe auch noch ein Zitat aus dem Buch.
Aus dem Till Räthe Buch oder aus dem Anarchist und Bocke?
Ich glaube, im vorletzten Kapitel. Die Hoffnung gehört denen, die sie machen. Sie können damit anfangen, was sie wollen. Und wenn wir Hoffnung wollen, zählt nur die, für die wir selbst etwas getan haben.
Das finde ich auch sehr schön. Wir gehen jetzt gleich noch ein Audio extra aufnehmen und zwar ausnahmsweise, also oder sagen wir eher zur Abwechslung, machen wir jetzt mal nicht noch mehr zum Thema der Folge, sondern wir nutzen die Gelegenheit, ein komplett spoileriges Review zur neuen Daredevil-Staffel, der neuen Serie Born Again zu machen, weil wir da irgendwie Redebedarf zu haben und das irgendwie, glaube ich, ohne Spoiler nicht hinkriegen. Das Audio Extra ist eins der Rewards, die ihr abonnieren könnt, wenn ihr uns auf Patreon unterstützt. Dann könnt ihr da mal reinschauen.
Ja, das war unsere 77. Folge Utopie Revisited. Feedback zur Folge lesen wir gerne auf Instagram unter GendersforPodcast, auf Mastodon unter GendersforPod, @literatur.social, auf Blue Sky unter @GendersforPod, per Mail an feedback@genderswap-podcast.de oder als Kommentar auf unserer Website www.genderswap-podcast.de.
Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann erzählt doch euren FreundInnen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder ihr spendiert uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den Coffee-Link findet ihr unter der Folge. Ihr könnt unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt auf Patreon unterstützen. Und für aktuelle Infos über Neuerscheinungen, Termine und mehr könnt ihr unseren Newsletter abonnieren. Diese Links findet ihr ebenfalls in den Shownotes.
Wir hören uns im Juni und sagen danke fürs Zuhören.
Dankeschön.
Unsere Patrons sind Aha,
Andrea,
Anna, Antonia,
Arturo,
Astra,
Bapf,
Björn,
Blauer Montag,
Rufi,
Caroline,
Katrin,
Charlene,
Chris,
Christopher,
Cypher,
Claudia,
Dominik,
Doro,
Dr. Nathalie,
Elea,
Elias,
Eva,
Falkarius,
Fatun,
Felix,
Fremder,
Füllerfuchs,
Gabriel,
Gamadeus,
Henning,
Hollarius,
Ingwer,
Jan,
Janis,
Janiklas,
Jasmin,
Jassi,
Johanna,
Johannes,
Joel,
Judith,
Tristin,
Kai,
Karma,
Kat,
Katrin,
Katta,
Kay,
Kirsten,
Laura,
Lilly, Lisa,
Magdalena,
Manuel,
Mara,
Marcel,
Marin,
Mary,
Max,
Merlin,
Mika,
Micha,
Michael,
Mo,
Moritz,
Mück,
Natschi,
Nilo,
Nico,
Nimia,
Nur der Tim,
Patrick,
Paula,
Petter,
Phil,
Philipp,
Projekt Myra,
Rabenkönigin,
Ralf,
Reinhold,
Resa,
S. Ho,
Schreiberling,
Skimi,
Shelley,
Sol,
Sphärenmeisterspiele,
Sunny,
Sven,
Tahina,
Tanja,
Technosmurf,
Tentacledug,
Tizi,
Tino,
Tjörn,
Tobias, Vanessa,
Vic,
Vital,
Yvonne
und Senja. Vielen Dank an euch alle.
Vielen Dank.